Sie wohnen ja gar nicht weit weg in Weilderstadt, Ortsteil Schaffhausen. Und ich habe gelesen, Sie sind gelernte Krankenschwester, waren 19 Jahre als Familienfrau dann tätig, mehr oder weniger, haben da auch viele ehrenamtliche Aktivitäten ausgeübt. Ich habe dann auch in Ihrer Beschreibung gesehen, Sie haben auch 2 Bücher sogar geschrieben. Und 2008 stand der Wiedereinstieg als Krankenschwester. Was aber sehr interessant, auch gerade für uns Frauen ist, Sie haben eine psychologische Beratungspraxis seit 1,5 Jahren, speziell für Frauen. Und was hat Sie denn dazu bewogen, sich in dieser Richtung weiterzubilden?
Was hat mich bewogen? Also diese Zeit daheim bei meinen Kindern, heute sagt man so schön Familienfrau, gell? Ja, die war geprägt von Frauenarbeit. Und dann habe ich oft einfach gemerkt, es haben sich Gespräche aufgetan mit Frauen und oft hatte ich das Gefühl, boah, mir fehlt so das Handwerkszeug. Irgendwie, ja, ich würde ja gern kompetent ins Gespräch kommen, vielleicht auch ein bisschen Helfer oder Tippsgeber, aber ja, wie? Und so ist in mir dieser Wunsch gereift, eine eine Ausbildung zur christlichen Lebensberaterin zu machen. Das Problem war nur, wie diese Ausbildung finanziere. Denn ich habe also, Sie haben gesagt, ich bin gelernte Krankenschwester. Ja, das bin ich. Aber, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es hört sich nämlich so kompetent an und das war ich überhaupt nicht, sondern am 1. April war ich fertig und meine Tochter ist schon am 22. März geboren. Also Sie sehen, ich hatte echt, ja, also da war nichts mit Beruf mehr, weil dann kam gleich mein Sohn und dann kam noch gleich die dritte Tochter und ja, so ging es 19 Jahre ins Land und mit 40 plötzlich wurde die Flücke. Und ich dachte, klasse, und jetzt ist mein Leben rum, oder? Weil diese Familienzeit, ich habe gemerkt, es neigt sich dem Ende zu. Und ich hatte keine Ahnung, was soll ich denn jetzt mit 40 noch machen? Mich will doch hier niemand mehr in meinem Beruf und eigentlich will ich den auch nicht. Und so hatte ich diese Idee, diese Ausbildung zu machen. Und deshalb bin ich dann in den Beruf zurück und habe dann vor 1,5 Jahre diese Praxis aufgemacht. Wen da dazu ein bisschen interessiert, wie das denn dann so war, der kann hinten, also ich durfte in Family Next, kennt das jemand? Das ist die Family Nachfolgezeitschrift, dort durfte ich einen Artikel reinschreiben über das, wie ich die Phase nach der Familie gestaltet habe. Hinter habe ich es kopiert, dürfe sie gerne mitnehmen. Ja. Ach so, ja, das muss ich auch sagen, genau, da liegt, ja, da liegt auch Flyer zu meiner Arbeit, also von der psychologischen Beratungspraxis, aber nicht irritiere, da liegt auch noch ein anderer Flyer dabei, das ist ein Flyer Wechseljahre. Ich selber bin 49 und mit 49 ist man nun mal in der Wechseljahre, aber selbst als Krankenschwester habe ich keine Ahnung gehabt, was da so in mir abläuft und dachte, und immer wieder war es auch so im Gespräch, dass so dieser Umbruch in der Lebensmitte war sehr oft Thema mit der Frau. Und dann habe ich einfach noch eine Zusatzqualifikation mir erworben, ein halbes Jahr habe ich dann noch so einen Fernlehrgang gemacht zur Wechseljahrberaterin, das ist der andere Flyer, dürfen Sie gerne mitnehmen.
Okay, da haben wir ja schon viel jetzt gehört. Ja, unser Thema Herzenssache, das legt jetzt ja auch die Frage nahe, welche Menschen liegen Ihnen denn besonders am Herzen?
Meine Familie. Ja, ich bin einfach ein Familienmensch. Also mein Mann gehört da dazu, mit dem bin ich jetzt 29 Jahre fast verheiratet. Also sie ist, ja, ich habe mit 20 geheiratet. Und meine 3 Kinder. Meine Älteste ist 28, die hat mich zur Oma gemacht letztes Jahr im Dezember. Ich liebe es total, aber mit dem Wort habe ich nur ein kleines bisschen Mühe, muss ich gestehen. Ja, also da gehört dann natürlich auch, gell, Tochter, und Enkeltochter dazu. Dann mein Sohn, er ist der Muttertrost, er ist nämlich noch daheim. Gefällt ihm nicht, aber mir schon. Ja, er ist 26, aber da ist auch schon, er ist in den Startlöchern. Denkt jetzt auch ans Heiraten. Es gibt auch schon eine Kandidatin. Dann die jüngste Tochter, die ist auch nicht mehr jung, die ist jetzt schon 23 und seit 2 Jahren verheiratet. Als ich gesagt habe, Miriam, oh, du bist nur so jung zum Heiraten, muss das sein? Da guckt sie mich groß an und sagt, Mama, du bist einfach die Falsche, die das sagt. Du warst noch jünger. Und somit war es geschwätzt. Ja.
Ja, und dann noch eine Frage zum Thema Herzen. Was lässt denn Ihr Herz höher schlagen oder für was schlägt Ihr Herz?
Mein Herz schlägt für die Frauenarbeit. Also ich arbeite nicht nur mit Frauen in meiner Praxis, sondern ich arbeite auch mit Frauen bei uns in der Gemeinde. Und auch hier so Frauenfrühstückstreffen, das, also wenn ich nach einem Hobby gefragt werde, was ich für ein Hobby habe, dann sage ich gern, ja, Frauenfrühstückstreffer. Ich frühstück so gern mit Frauen. Das lässt mein Herz höher schlagen.
Ja. Vielen Dank. Dann freuen wir uns dann jetzt auch auf Ihr Referat. Herzenssache.
Bisschen tückisch, dieses Teil. Jetzt haben wir es rausgeholt, gell? Das war schlecht, oder? Das heißt, jetzt haben wir es irgendwie... Egal, wie ich es mache. Okay, also ich rühre es jetzt nicht mehr an und hoffe, dass das so geht. Hören Sie mich? Geht es so? Ja, also ich denke mal, das müsste jetzt so gehen und das Ding bleibt, wie es ist. Am 9. Januar 2005 bestiegen in Southampton ca. 2000 Passagiere das Luxuskreuzfahrtschiff Aurora. Vor ihnen lag eine 103-tägige Luxuskreuzfahrt der Extraklasse. Und einige von diesen Passagiere, die hatten doch sage und schreibe 60.000 Euro für so ein Ticket bezahlt. Also nicht gerade aus der Portokasse geschwind zu bewältigen, gell? Unglaublich. Aber dafür lag vor ihnen eben diese 103-tägige Luxuskreuzfahrt und sie bekamen dafür auch Luxus pur. Goldene Wasserhähne, teure Designermöbel, exklusive Kabinen, kulinarische Hochgenüsse, hochkarätige Unterhaltung. Das Schiff, es lag zum Auslaufen bereit. Aber dann wurde eine 2-stündige Verspätung angekündigt. Nach 2 Stunden dachte die Passagiere, so, jetzt endlich geht's los. Falsch gedacht. Aus diesen 2 Stunden wurden 2 Tage. Ja, gell? Ärgerlich, oder? Aber ich meine, für 60.000 Euro nochmal 2 Tage länger ist doch auch was, oder? Doch als 5 Tage draus wurde, da ist manche Passagiere der Kragen geplatzt und etwa 360 Passagiere haben das Luxuskreuzfahrtschiff wutentbrannt verlassen. Der Rest blieb drauf und der Rest nach 9 Tagen sind die dann ausgelaufen. In froher Erwartung. Doch die Hiobsbotschaft, die ließ nicht lang auf sich warten. Schon am nächsten Tag wurde der Passagiere mitgeteilt, dass diese Kreuzfahrt leider endgültig abgebrochen werden musste. Was denken Sie? Was war der Grund? Was war passiert? Keine Idee? Gerade habe ich es gehört, Motorschaden. Ja, im Antriebssystem der Aurora, da hatten sich gravierende Mängel eingeschlichen. Und deshalb erreichte das fast 300 Millionen teure Kreuzfahrtschiff nicht die Betriebsgeschwindigkeit. Anders gesagt, die Diskrepanz zwischen dieser imposanten Erscheinung und dem Inneren, dem Inneren des Schiffes, das war einfach, ja, Wahnsinn. Im Inneren des Schiffes waren gravierende Mängel. Der innere Zustand stand in keinem Verhältnis zum imposanten Äußeren. Dort, wo es drauf ankam, im Bereich der Technik, da war was kaputt gegangen. Und dieser Schaden erlegte letztendlich alles lahm. Warum erzähle ich diese Geschichte? Das kann auch in unserem Leben passieren. Wenn wir nur nach außen orientiert sind und unser Innenleben vernachlässigt, dann kann es sein, dass es irgendwann nicht mehr so rund läuft, dass das Lebenszentrum, unser Herz, einen ernsthaften Schaden nimmt. In unserer Gesellschaft, da wird viel Wert auf Jugend. Ja, wahrscheinlich fällt es mir deshalb auch so schwer, dass man mich jetzt Oma nennt. Das hat nichts mehr mit Jugend zu tun. Ja, also so viel Wert wird auf Jugend gelegt, auf Schönheit, auf Attraktivität. Und dafür investieren wir doch gerne auch Geld, oder? Ja, ich auch, muss ich zugeben. Und ich denke, das ist ja auch in Ordnung. Es muss ja nicht heißen, hier fromme Frau grau in grau. Gar nicht, wir dürfen uns doch hübsch machen. Aber in der Zeitschrift war zu lesen, der Mensch bringt jeden Morgen seine Haare in Ordnung. Warum nicht auch sein Herz? Wir sollten wissen, nach welchen Maßstäben wir leben, damit unsere Innenwelt nicht durcheinander kommt. Und irgendwo ist es ja auch wichtig, so für alles das richtige Pflegemittel zu haben, oder? Für unsere Zähne benutzen wir Blender Med, für die Möbel machen wir Polyboy, für die Pflanze Substral, für Babyhaut BB und. Und wir kennen uns ja auch aus in alle mögliche Pflege. Also ich als Krankenschwester kenne mich aus, inzwischen wieder, in Krankenpflege. Vielleicht ist jemand von Ihnen Gärtnerin, die kennt sich aus in Gartenpflege oder vielleicht haben wir auch eine Tierpflegerin unter uns, die kennt sich garantiert aus in Tierpflege. Aber kennen wir uns aus in Seelenpflege? Und wie pflegen wir denn überhaupt unsere Seele? Müssen wir die denn überhaupt pflegen? Und kann man die denn pflegen? Und wenn ja, womit? Also ich habe noch keine Creme beim DM-Markt gesehen, wo draufsteht Seelenpflege. In der Bibel, da finden wir eine Aufforderung, unserem Innern genügend Aufmerksamkeit zu geben. Sie haben diesen Bibelvers auf diesem wunderschönen Kärtle, das ich vorher, ich denke, es sind überall die gleichen Sprüche drauf, oder? Gell? Ja, nicht, dass ich jetzt sage und Sie denken, ja, wie, ich habe was ganz anderes. Da steht dieser Vers drauf. Aus Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Was ist denn bitte schön hier mit Herz gemeint? Also, die Frau Kammler, die hat gerade vorher erzählt, dass sie beim Kardiologe war. Das kann natürlich mit Herz gemeint sein. Und das griechische Wort Kardia, das kennen wir, Kardiologe. Und was das Herz für ein Wunderwerk ist, wenn Sie jetzt Ihren Kardiologe eingeladen hätten, dann hätte er Ihnen eine wunderbare Vorlesung halten können über dieses faszinierende Organ. Dieser Muskel, der funktioniert 70, 80, bei manchen sogar 100 Jahre wartungsfrei, muss man sich mal überlegen. Das wiegt etwa 300 bis 350 Gramm, also mehr wie ein saftiges Schnitzel. Und es bei einer Pumpleistung von 70 Schläge in der Minute bringt es eine Pumpleistung von 7000 Liter Blut. Haben Sie eine Idee, wie viel das ist? Das sind 70 Badewannen voll. Also stellen Sie sich vor, Ihr Herz schafft jeden Tag 70 Badewanne Blut, okay, nicht geeignet zum Baden, aber 70 Badewanne Blut zu füllen. Es ist ein Wunderwerk der Schöpfung. Aber obwohl ich Krankenschwester bin, will ich jetzt hier nicht in Faszination ausbrechen, sondern Sie sind heute Morgen wegen was anderem da, nicht wegen diesem Organ. Das Wort, das da in der Bibel steht, das hebräische Wort Leb. Vielleicht denkt die eine oder andere jetzt gleich an Lebkuchen, gell? Lebkuchenherz, das ist tatsächlich daher geleitet. Dieses hebräische Wort, das meint natürlich was ganz anderes, wie das, was ich gerade mit dem Organ beschrieben habe. Dieses Wort meint der Sitz des geistigen und seelischen Lebens. Alles, was sie ausmacht, ihr ganze Person, ihr Wolle, ihr Sehne, ihr Denke, ihr Fühle, ihr Zentrum, ihr Lebenszentrum. Alles, was da so abläuft, hier oder hier, ist da damit gemeint. Und umgangssprachlich kennen wir es ja auch, das Herz, oder? Sie kennen bestimmt viele Sprichwörter zum Herz. Da nickt schon jemand, ja. Also, wenn ich da Hanna jetzt vorne stehe, dann schlägt mir das Herz bis zum Halse. Oder vielleicht war jemand heute Morgen schon erleichtert, dem ist das Herz. Genau, dem ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, so rum. Oder manchmal rutscht uns auch das Herz in die Hose. Viele Redensarten, die zeigen oder die Bedeutung des Herzens vor Augen malen. Wie kann ich mich jetzt um dieses Zentrum, was ich gerade beschrieben habe, wie kann ich mich um das kümmern? Wie kann ich neben der tägliche Körperhygiene eine gesund erhaltende Herzenshygiene betreiben? Gott, der Schöpfer unseres Herzens, der Konstrukteur, der hat sozusagen eine Gebrauchsanleitung uns dazu gegeben. In der Bibel, da finden wir ja viele unheimlich wertvolle Tipps, unter anderem auch diesen Vers, den wir gerade miteinander gelesen haben. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und dieser Gebrauchsanleitung möchte ich jetzt mit Ihnen zusammen auf die Spur kommen. Zuerst mal die Aufforderung Gottes. Behüte. Kann man auch anders übersetzen mit bewachen oder achten. Achtsamkeit ist gerade so ein Schlagwort, das in aller Munde ist. Beschützen. Was beschütze, was bewache mir denn so hier in unseren deutschen Landen? Bewache sie irgendwas? Ja, aber jetzt so daheim, auch, ja, und da kommen wir gleich dann nachher noch drauf, ganz, jetzt mal so die, das ist so einfach, dass ich gar nicht dran denke. ja, genau, also meine Schwiegermutter zum Beispiel, die hatte so eine ganz wertvolle Kette und die, wenn sie nicht anhatte, dann hatte die in das Safe reingetan, die hatte einen, wir haben gar keinen, also dann... Sie bringt ihr Geld nicht unter die Matratze, sondern auf die Bank oder die mit Computer zu tun haben. Sie schützt ihre Daten mit Passwörtern. Also wertvolle Sache. Wollen wir bewachen vor Diebstahl. Aber wir bewachen nicht nur wertvolle Dinge, sondern wir bewachen auch gefährliche Dinge. Also zum Beispiel Diebe, Mörder und so weiter, die lassen wir nicht frei rumlaufen, sondern die bringen wir ins Gefängnis, dass sie keinen Schaden anrichtet. Unser Herz umfasst beide Aspekte. Also das mit dem Wertvollen, das ist ja noch, das ist zu verstehen, gell? Und uns ist alle klar, Mensch, es ist eigentlich so, das Wertvollste, was wir besitzen, das müssen wir bewachen. Aber... das andere, was ich gerade gesagt habe, das mit dem gefährlich, das ist vielleicht ein bisschen eher schwierig nachzuvollziehen. Aber können Sie Ihrem Herzen wirklich trauen? Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Bei mir leider merke ich, manchmal schleichen sich da Dinge ein, die können mir tatsächlich gefährlich werden. Neid, Eifersucht, Hass, Stolz, Trotz und solche Dinge, unschöne Eigenschaften. Die Dinge, die sind einfach da und sie können wirklich ein schlechter Ratgeber sein. Verstehen Sie, wie ich das meine? Wenn ich mich von diesen Dingen leiden lasse, dann kommt da nicht wirklich was Gutes dabei raus. Und die Bibel, die sagt uns ganz anders, als uns das so die Gesellschaft und die Zeit vermittelt, die sagt, dass das Herz ganz schön hinterhältig sein kann. Da steht doch tatsächlich im Prophet Jeremia: Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Gott antwortet gleich im nächsten Vers drauf. Er sagt: Ich, der Herr, durchschaue das Herz. Also das ist, ja, ich muss ehrlich sein, das ist schon ein bisschen harter Tobak, weil das entspricht eigentlich nicht so dem, was mir so höret. Man kriegt doch eher zu hören: Mensch, hör auf dein Bauchgefühl, hör auf dein Herz, entscheide danach. Aber die Bibel sagt es anders. Da steht in Sprüche 28, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, der ist ein Narr. Haben Sie vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie von Ihrem Herz in die Irre geleitet wurdet? Manchmal, das heißt gar nicht so manchmal, eigentlich relativ immer wieder, sitzt mir eine Frau gegenüber, eine Ratsuchende, und die dann zu mir gesagt hat: Boah, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört, wo ich mich da dazu entschlossen habe. Und das war so gut. Uns ist vielleicht alle bewusst, Gefühle können täuschen. Gefühle können in die Irre leiten. Ich sage jetzt nicht, dass wir uns nie von unserem Herz leiten lassen sollen. Wirklich nicht, das möchte ich nicht. Aber ich sage, das ist gefährlich, wenn das der einzige Maßstab ist für eine Entscheidung. Weil es uns täuschen kann. Von was soll ich mich denn dann leiten lassen? Haben Sie eine Idee? Nach was lassen Sie sich sonst noch so leiden? Also, was? Der Kopf, ja, gell? Ja, und da gehört ja auch das Gewissen dazu. Zeigt so diese zwei Herzen in der Brust. Das ist auch so ein Spruch, gell? Man hat zwei Herzen, so, die da so im Widerstreit sind. Ja, manche würden vielleicht sagen, genau, vom Kopf, vom Gewissen. Aber wie ist denn das mit dem Gewissen? Ist das so verlässlich? Also ich weiß nicht, wie viele Frauen mir hier sind, vielleicht so 50, 60. Und ich glaube, ich vermute jetzt einfach mal, dass sie wahrscheinlich ganz unterschiedliche Gewissensregungen haben, auf unterschiedliche Dinge. Das hängt mit unserer Kinderstube zusammen, mit unserer Prägung. Kann man ein reines Gewissen eigentlich mit einem reinen Herzen gleichsetzen? Was würde sie sagen? Ja. Schwierig, gell? Ich hatte eine Ratsuchende. Das war, eigentlich hat sie ihrem Mann echt vertraut. Und ich denke, es war auch ein liebevoll, vertrauenswürdiger Mann. Aber sie hat ihn bei was erwischt, das hat ihr Ehe wirklich nachhaltig gerüttelt und geschüttelt. Abends, wenn sie im Bett war, sie ging aber, weil sie sehr übernächtigt war mit den Kindern, ging sie oft früh ins Bett. Und dann ist sie aufgestanden mal, kurz vor Mitternacht. Ihr Mann hat es nicht gemerkt. Er saß vorm Computer und er hatte Pornoseite aufgerufen. Sie war total schockiert. Denn sie hat ihn zur Rede gestellt und er hat gesagt: Menschenskind, ich bin dir doch treu. Ich gehe doch gar nicht fremd. Er hat es so gar nicht so nachvollziehen können, dass sie ihm vorgeworfen hat, es wäre so gut wie Ehebruch und überhaupt ihr Vertrauen und so weiter. Aber er hat dann gemeint, du gibst mir ja auch schon lange nicht mehr das, was ich eigentlich brauche und sei froh, dass ich nicht woanders hingehe. Würde sie sagen, sein reines Gewissen, das hatte er zu ihr gesagt, das hätte er, ist gleichzusetzen mit einem reinen Herz? Wohl eher nicht. Gott weiß, wie es um unser Herz steht. Er weiß, dass es unrein ist. Und er ruft dazu auf, auch in Prophetenwort, im Hesekiel 18, wer es mal nachlesen will, da steht, werft von euch alle Übertretung und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wie soll denn das bitte schön gehen? Ich meine, eine neue Frisur, ja, das ist verständlich. Krieg ich heute Mittag. Heute Mittag kommt bei uns die Friseuse. Ich kriege ein bisschen neue Farbe. Neue Haare können wir uns machen. Wir können uns auch neue Zähne machen, wenn es sein muss. Oder neue Kleider. Aber ein neues Herz? Wie soll das gehen? Ein neues, das alte müsste ich doch dann rausnehmen. Der einzige Weg ist doch eigentlich eine Transplantation, oder? Radikal das alte, befleckte Herz raus, vielleicht gerade von dem Mann, wo wir gerade so schön mit dem Finger drauf zeigten, der, und dann ein neues Herz, nein, dann wäre doch der Kittel geflickt, oder? Ja. Transplantation. Genau diesen Vorschlag macht uns Gott. Das ist die Jahreslosung. Haben Sie die im Kopf, die Jahreslosung von diesem Jahr, was da Gott sagt? Ich lese es Ihnen vor. Steht im gleichen Prophet, wo ich gerade gesagt habe, ein paar Kapitel weiter hinter, weil Gott ja weiß, dass wir uns selber kein neues Herz einfach so machen können. Sagt er, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und ein fleischernes Herz geben. Gott kennt den Zustand unseres Herzens und möchte uns ein neues Herz schenken. Das Einzige, was ich dabei machen muss, ist, so wie bei einer wirklichen OP, eine Einwilligungserklärung, dass er den Austausch vornehmen darf. Wie bei mir diese Herztransplantation ausgesehen hat, möchte ich kurz erzählen. Ich hatte das Vorrecht, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und mein Vater hat uns Kinder abends am Bett eine biblische Geschichte erzählt. Erinnere ich mich noch. Und dann habe ich das ganze Programm durchlaufen. Also ich bin in Kinderkirche gegangen, ich bin in Jungschar gegangen und als Jugendliche dann in Jugendbibelkreis und als junge Erwachsene in einen Hauskreis. Und eigentlich nach außen, ich würde sagen, ich finde eigentlich schon, dass ich ein wirklich braves, anständiges, christliches Leben geführt habe. Christlich ja, und ich glaube auch, dass Gott immer eine Rolle in meinem Leben gespielt hat. Aber manchmal vielleicht sogar eine größere Rolle, wie nur eine Neben- oder Statistenrolle. Aber die Regieführer, nee. Das eigentlich nicht. Und eigentlich, ich glaube mal nicht einmal, dass ich das wusste, dass das Gott will. Ich habe auch manchmal in der Bibel gelesen und betet habe ich eigentlich auch. So, ja. Anfang 20, ich habe gerade vorher erzählt, dass ich ja relativ jung geheiratet habe und auch ungeplanterweise die Kinder viel früher gekriegt habe, wie eigentlich gedacht, kam ich in eine schlimme Krise. Weil wir sind damals in eine Zwei-Zimmer-Wohnung eingezogen, weil wir eigentlich dachten, wir wollen das mal noch ein bisschen hier aufschieben mit dieser Familiengründung. Und dann mit unserer anderthalbjährigen Tochter und unserem neugeborenen Sohn, da bin ich damals wirklich in eine ganz tiefe Krise gekommen, weil unser Sohn ein Schreibaby war. Ich habe monatelang nicht mehr geschlafen, wirklich. Und ich fand es so furchtbar, ich war einfach im Ausnahmezustand. Heute würde ich sagen, meine Güte, okay, Mensch, die Zeit geht rum. Aber damals war das einfach, war ich zutiefst überfordert. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich bete, die Gebete bleiben an der Decke hängen. Entweder hört dieser Gott nicht, weil er ein grausamer Gott ist, oder und ihm ist egal, wie es mir geht, oder vielleicht gibt es ihn gar nicht. Wahrscheinlich gibt es ihn nicht. Und wenn, dann will ich sowieso nichts mehr mit ihm zu tun haben. Also für mich ist daraus auch eine ganz tiefe Glaubenskrise entstanden. Und eine Freundin, die hat es gemerkt, dass eigentlich mein Zustand war wie bei der Aurora. Nach außen perfekt. Ich war damals immer Hauskreis. Ich bin auch manchmal in Gottesdienst, aber innerlich wirklich am Ende. Und sie hat, ihrer habe ich das dann auch gesagt und habe gesagt, weißt du, dieser Gott, keine Ahnung, grausam oder tot. Und sie hat dann gesagt, weißt du, ich komme zu dir einmal in der Woche und bete mit dir. Nicht nur, dass dein Sohn schläft und du endlich zur Ruhe kommst, sondern dass dir Gott neu begegnet. Das hat ihn aller Treue gemacht. Ich weiß es nicht mehr, wie oft. Und ich muss gestehen, der Zustand hat sich eigentlich erstmal überhaupt nicht gebessert, sondern zugespitzt. Es war kurz vor unserem Umzug in eine neue Wohnung, wo man heute noch wohnt, in dem Haus, als ich total am Ende war. Und ich versucht habe, mein schreiender Sohn irgendwie zum Schlafen zu bewegen. Ich hätte schier was Furchtbares getan. Ich möchte es jetzt nicht ausführen, aber ich weiß nur, wie ich dann wirklich auf der Boden bin und keult habe, Rotz und Wasser, weil ich in meinen tiefsten Abgrund geguckt habe und gemerkt habe, ich wäre zum Schlimmsten fähig, nur weil ich im Ausnahmezustand bin. Und ich habe damals echt angefangen, zu Gott zu schreien. Und habe gedacht, wenn es ihn gibt, dann will ich ihn kennenlernen, und zwar persönlich und nicht nur vom Hörensagen. Wir sind dann umgezogen, wie gesagt, in das Haus, wo wir heute noch wohnen. Und wir haben damals in der Dachwohnung gewohnt, heute wohnen wir in mittlerer. Es war die erste Nacht und ich erinnere mich an diesen Traum noch so intensiv. Also es war ein Traum, was ich jetzt erzähle, nicht, dass sie denken, das hätte ich in echt erlebt, weil das würde sie total schräg finden und denken, also es war nur geträumt. Aber ich stand mit meiner Tochter, die war damals 2, am Wickeltisch, und der Wickeltisch war unterm Dachfenster. Wer ein 2-jähriges Kind hat, weiß, wie schwierig 2-Jährige zu wickeln sind. Das sind Stehaufmännchen. Und sie wollte hinstehen, hat sich so ans Fenster gelehnt. Und ich habe ihr die Windel rumgemacht und wir haben so Richtung Weilerstadt geguckt. Und es waren so schöne Kitschwolke, also so Gewitterwolke, so Cumulus. Und in diese Wolke, da war im Traum eine Gestalt. Und diese Wolke kam näher. Und ich bin total erschrocken aufgewacht, bevor ich aufgewacht bin, habe ich zu meiner Tochter gesagt, das ist Jesus, der kommt wieder. Und dann bin ich aufgewacht und dachte, hä? Habe ich schon mal gehört. Irgendwie habe ich sowas schon mal gehört. Wenn das stimmt, dann will ich wissen, wer er ist. Bin dann wieder eingeschlafen, aber dieser Traum war so präsent am nächsten Morgen, dass ich doch tatsächlich an diesem Morgen angefangen habe, in der Bibel zu lesen. Ich wollte wissen, wer er ist. Und das war dann nicht mehr einfach so, weil man das halt tun sollte, weil man halt Christ ist, sondern weil ich wissen wollte, was verbirgt sich dahinter, hinter diesem Jesus. Diese Zeit, dieser Traum auch, war für mich eine Art göttliche Herztransplantation, weil ich erkennen musste, zu was ich fähig bin. Also, ich meine das jetzt im negativen Sinn. Zu was Schlimmem ich fähig wäre, wenn Gott mich nicht davor zurückhalten hätte. Und ich habe Gott darum gebetet, dass er nicht nur die Situation verändert, sondern auch mich verändert. Und ich bin heute sehr dankbar, dass er das getan hat. Zuerst mal vielleicht eher mich wie die Situation, weil es hat echt noch eine Weile gedauert, bis es dann sich verändert hat. Als Kind Gottes haben wir neue Herzen bekommen, denn Jesus Christus ist eingezogen in unser Herz. Und es ist an uns, dieses Herz zu beschützen. Der zweite Punkt, keine Angst, 2, 3 und 4 wird nicht so lang wie 1. Der zweite Punkt, wie sieht es denn jetzt aus, dass ich dieses Herz beschütze? Dem einen oder anderen sind vielleicht diese bekannten Worte aus dem Talmud schon mal zu Ohren gekommen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Es beschreibt sehr treffend, dass das, was in unserem Herz ist, unser Denker, Rede und Handler bestimmt. Die Denkweise bestimmt die Lebensweise. Darum, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Aber wie geht es? Achte sie drauf, was sie in ihr Herz hineinlasset. Das Behüte unseres Herzens, das passiert nicht automatisch. Da muss ich etwas tun. Das ist was Aktives. Ich habe Ihnen 6 Punkte mitgebracht, die Sie sich zu Herzen nehmen können. Es sind sozusagen Wachposter, die Sie um Ihr Herz stellen können. Dazu habe ich ein paar Gegenstände mitgebracht, an denen ich Ihnen gern verdeutlichen möchte. Der Wachposten Nummer 1, das sollte mir um unsere Sinnesorgane stellen. Deshalb habe ich hier eine Sonnenbrille mitgebracht. Mit der Sonnenbrille schütze mir unser Sinnesorgan Auge, sinnbildlich. Schütze sie ihr Herz vor äußere Einflüsse, die es verletzen oder beschmutzen können, indem sie darauf achten, was sie durch ihre Sinnesorgane in sich aufnehmen. Die Menschen im Mittelalter, die wurden in ihrem gesamten Leben mit weniger Informationen konfrontiert, wie wir heute an einem einzigen Tag. Das haben irgendwelche, da gibt es doch immer die, die da hier solche Statistiken aufstellen. Da weiß ich auch nicht, wie sie das jetzt hier rausgefunden haben solltet, aber das ist so eine Statistik und es erscheint mir auch tatsächlich nachvollziehbar, wenn ich denke, wow, unser Smartphone oder was wir alles, was ständig auf uns einstürmt, Informationen, Mails, Spam-Mails und. Vieles können wir nicht abwehren. Da werden wir einfach damit konfrontiert. Aber oft liegt es auch an uns, dass wir uns fragen können, will ich mir das anschauen? Will ich das lesen? Will ich das hören? Wir müssen wache stehen an unserer Herzenstür. Nicht alles, was auf uns einströmt, ist auch gut für uns. Denn es gibt nicht nur die viel diskutierte Umweltverschmutzung, viel schlimmer noch ist die Innenweltverschmutzung. Es ist eine Verschmutzung unserer Innenwelt mit Dingen, die von außen auf mich eindringen. Es ist nicht egal, was ich im Fernsehen anschaue. Es ist nicht egal, welche Seite ich im Internet aufrufe. Die Sachen, denen ich mich aussetze, die prägen mich. Und Martin Luther, dieses Jahr haben wir es Martin Luther Jahr, deshalb zitiere ich ihn jetzt einfach auch mal. Er sagt, ich kann nichts dafür, wenn ein Vogel über meinen Kopf fliegt. Ich kann aber verhindern, dass er sich auf meinem Kopf niederlässt, um ein Nest zu bauen. So ist es mit den Eindrücken, was uns begegnet. Wir können nichts dafür, was so alles uns begegnet, aber wir können sehr wohl dafür, mit was wir uns dann beschäftigen. Wachposten Nummer 2. Hier habe ich Ihnen eine Art Wurzel mitgebracht. Bittere Wurzeln ausreißen. Bittere Wurzeln, das ist Unkraut. Haben Sie vielleicht auch einen Garten, den Sie bewirtschaftet? Ich meine, jetzt sind Eisheilige noch nicht rum, wahrscheinlich noch nicht, aber Sie pflanzet Gemüse an, dafür haben sie alles getan, die Erde gelockert und so weiter, sie begießet. Und dann, nach ein paar Wochen, stelle sie fest, ups, da wächst ja noch andere Sache. Nicht nur das, was ich da reingepflanzt habe. Unkraut. Ja. Und dann wollen sie es rausziehen und bemerken, dass die Wurzel total tief ist. Dass die Pflänzle, die sie gepflanzt haben, nicht verdrängt wird. Dazu ist aber wichtig, dass sie das Unkraut mit der Wurzel ausreißen. Manchmal reißt nur ein Teil ab. Ein sicherer Garant dafür, dass es wieder nachschießt. Und so ist es auch mit der Bitterkeit in unserem Leben. Sie haben sie nicht gesät. Sie wollen sie auch nicht. Und trotzdem kann sie sprießen. Lass ich das zu, wird mein Herz kalt und kühlt ab und es wächst so eine Art Dornenhecke um mein Herz, mit dem ich dann andere verletze, wenn sie mir nahe kommen. Dritter Wachposten. Da habe ich Ihnen einen Rucksack mitgebracht. Symbolisch dafür für unvergebene Schuld. Unvergebene Schuld kann unser Leben zugrunde richten. Wenn mir jemand was hinterhertragen, dann, also wenn ich Sie jetzt da vorne herlaufen lasse, Dad, und ich trage Ihnen das Ding hinterher, würde Sie das merken? Sie wäre doch nicht belastet, oder? Aber ich, weil der Rucksack da ist auch, ja, der ist im Moment, weil noch andere Sachen drin sind, noch gar nicht leicht. Ich bin die Belastete, wenn ich was hinterher trage. Der andere, dem ich es hinterher trage, der weiß das oft nicht einmal. Schuld und Versager müssen beim Namen genannt werden, damit ich vergeben kann. Und manchmal ist das allerdings auch nicht möglich, weil nämlich der Verursacher das lieber unter den Teppich kehrt. Aber belassen Sie es nicht dabei. Gehen Sie die Sache aktiv an. Selbst wenn sich der Verursacher entzieht, es ist trotzdem möglich. Entscheide sie sich Stück für Stück zu vergeben und die Sache loszulassen. Es ist eine Entscheidung. Ansonsten besteht die Gefahr, dass da nämlich eine bittere Wurzel zurückbleibt. Bitte sie Gott darum, dass er sich kümmert und ihnen Recht verschafft, wenn der Verursacher das nicht einsieht. Bitte sie ihn um ein friedvolles Herz. Es ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, das ist klar. Der Wachposten Nummer 4. Deswegen war mein Rucksack so schwer. Ich habe Ihnen sinnbildlich einen Stein mitgebracht. Haben Sie eine Idee, für was das stehen könnte? Das kann ganz furchtbar auf unserem Herzen lasten. Sorgesteine. Die können uns zugrunde richten. Sie können uns lahmlegen. Und wir kennen das alle. Sorge. Das Interessante aber ist, das haben auch so Statistiker festgestellt, 90% unserer Sorgen, die treffen niemals ein. Ich meine, das ist auf der einen Seite beruhigend. Auf der anderen Seite merken wir, wow, mit was belastet mir uns? Übrigens, es gibt nur einen Weg, Sorgen zu haben, nämlich sich Sorgen zu machen. Mache ich mir keine Sorge, habe ich auch keine Sorge. Durch Sorge können wir nichts verändern. Durch Sorge können wir weder unser Leben verlängern, noch das Leben von denen, um die wir uns Sorge machen. Beim Sorgen machen, da wird uns bewusst, dass wir keine Kontrolle haben und das macht Angst, oder? Also, ich habe es vorher am Tisch erzählt, meine jüngste Tochter. Sie ist ja jetzt seit 2 Jahren verheiratet, aber sie hat mit 21, sie war eine Woche 21, dann hat sie geheiratet und 4 Monate später hat sie die Diagnose MS bekommen. Frisch verheiratet. Und ich sage Ihnen, ein krankes Kind loszulassen ist noch schwerer wie ein gesundes Kind. Meine beiden Töchter haben aus dem Nest rausgeheiratet und da fand ich das Loslassen eh schon so schwer. Aber das war, ja. Und ich habe mir so oft so viele Sorgen gemacht. Und auch jetzt gerade merke ich, jetzt ist sie schwanger. In der 16. Woche. Und wir freuen uns total. Ist wirklich ein Geschenk. Aber manchmal da, das legt sich wie so eine eiskalte, eiserne Hand um meinen Nacken und um mein Herz und ich krieg einfach nur Angst. Hab so Angst, wie es dann wird mit dem Kind. Verstehen Sie, was ich meine? Wie es mit der Zukunft wird und mach mir so Sorge. Aber dann zu hören, dass Gott aufruft im Neuen Testament, im 1. Petrus, da steht, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann sage ich, Herr, ich kann nicht um meine Tochter sorgen, aber ich bitte dich, dass du für sie sorgst. Die Sorge, die macht mich kaputt, die frisst mich auf. Ich will sie loslassen und ich werf sie dir vor die Füße. Hilf mir, dass meine Gedanken sich nicht drum kreisen. Haben Sie schon mal was vom Gedankenstopp gehört? Das ist ein aktives Stoppschild, das man sich innerlich stellt. Und wenn ich merke, dass ich mal wieder hier so eine Sorgekreise habe, dann lenke ich meine Gedanken ganz bewusst auf was anderes. Ich mache es dann gern so, dass ich die Bibel nehme und in der Konkordanz gucke, was steht da zu Sorge. Und dann lese ich da die Vers und das ermutigt mich und ich denke, ja, ich möchte es bei dir lassen, ich kann sowieso nichts ändern. Noch ein schöner Spruch zu Sorgen. Sich Sorgen machen ist wie ein Schaukelstuhl. Man ist zwar beschäftigt, aber man kommt nicht voran. Es nutzt nichts. Aber wir dürfen es bei Gott lassen. Wachposten Nummer 5. Habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht von einem, ich hoffe es spiegelt nicht, von einem Smiley, der ziemlich grimmig guckt. Gell? Das ist symbolisch für Menschen, die uns schaden. Manchmal gibt es Menschen, die für einen zum Verhängnis werden. Die uns vergiftet, weil sie zum Beispiel uns immer wieder dazu verleitet, ins Lästern uns reinzuziehen und dann mit abzulästern. Oder weil sie uns vergiftet mit irgendwelchen Gedanken, die in keinster Weise gut sind. Oder weil sie versucht, uns zu beeinflussen in eine Richtung, wo man eigentlich wissen, ist wahrscheinlich nicht so der Hit. Oder weil sie uns von Gott wegziehen oder weil sie uns zur Versuchung werdet. Wenn Sie das feststellen, dass es solche Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung gibt, dann prüfen Sie das einfach mal und überlegen Sie, ob es wirklich so dran ist, intensiver Kontakt zu haben oder ob es nicht vielleicht besser ist, den mal ein bisschen auf Eis zu legen. Wachposten Nummer 6. Hab Ihnen ein Spiegel mitgebracht, habe leider keinen größeren, den ich rumtragen kann. Der steht für die tägliche Herzenshygiene. So wie wir uns täglich waschen oder duschen, so sollen wir auch unser Herz reinigen. Wie können wir das machen? Wie können wir denn mit unserer Seele in den Spiegel gucken? Indem wir das Wort Gottes lesen. Das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, wo unsere sagen wir mal, Verunreinigungen sozusagen sichtbar macht. Wenn wir in der Bibel lesen, dann prägt es uns. Dann prägt es unser Denken. Wenn wir in der Bibel lesen, prägt es unser Handeln. Wenn wir in der Bibel lesen, prägt es unser Reden. Können Sie sich erinnern, ich habe vorher schon gesagt, dem, was wir uns aussetzen, das prägt uns. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Erlaube Sie Gott, dass er Sie prüft. Dass er ihnen zeigt, was in ihrem Herzen ist. Weil keiner von uns weiß, was da bis ins Letzte drin ist. König David. Es gibt so viele Psalme von ihm. Und sie gehören heute zur Weisheitsliteratur der Weltgeschichte. Selbst wenn man nicht fromm ist, haben sie den Platz in der Literatur der Weisheit. Da lohnt sich's mal zu gucken, was dieser König David dazu gesagt hat. Er sagt nämlich, durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz, prüf meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Kommt noch kurz der dritte Punkt. Gott nennt uns die Priorität, warum wir unser Herz behüten sollen. Wenn wir uns den Vers im Hebräischen angucken, ich nehme an, hier kann niemand Hebräisch, ich kann es leider auch nicht, aber ich habe es trotzdem nachgelesen, da ist eine Verdoppelung in diesem Vers. Da steht nämlich bewachend, bewache dein Herz oder mit Wachen bewache dein Herz. Also es hat eine ganz, ganz hohe Priorität. Das heißt, wir sollen da Zeit dafür investieren. Das kostet Mühe. Das kostet einen Preis. Das ist unangenehm. Aber wenn wir das nicht tun, müssen wir ja auch einen Preis zahlen. Denke mal an die Aurora. Wenn man nicht aufpasst, was in unser Herz kommt, was wir reinlassen. Viertens, Gott nennt uns den Grund dafür, denn daraus quillt das Leben. Das Herz, das haben wir jetzt schon ganz oft gehört, ist das Kostbarste, was wir haben. Die Schaltzentrale, die Kommandozentrale unserer Person. Es ist der Ort, von dem wir ausgesteuert werden. Die Zukunft liegt in unserem Herzen, wird von unserem Herzen aufbewahrt. Und manche Menschen, man sieht so ein bisschen auch manche Menschen, also mir hat mal eine ältere Frau gesagt, da war ich noch lang keine 40. Nee, da ging es um Ausstrahlung und so. Da hat die gesagt, ab 40 bist du für dein Gesicht selber verantwortlich. Sie wollte damit ausdrücken, dass das, was im Herzen ist, irgendwann im Gesicht sichtbar wird. Und vielleicht kennen Sie auch so Menschen, die so richtig verkniffen, verbissen, irgendwie so eine Ausstrahlung haben. Und manche, wo ja, da richtig so eine herzliche Ausstrahlung ist, wo man es ansieht, Mensch, da ist Güte, da ist Barmherzigkeit, da ist Liebe. Da ist wirklich, da ist was, wo nach, von innen nach außen strahlt. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss noch eine kleine Zusammenfassung nochmal geben. Die Aufforderung dieses Verses, behüte dein Herz, weil es wertvoll ist, uns aber auch täuschen kann. Die Priorität mit allem Fleiß, es ist wirklich Dringlichkeit geboten. Und der Grund, weil aus ihm das Leben entspringt, weil es die Schaltzentrale unseres Lebens ist. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden Gewohnheiten. denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.
Ja, Sie dürfen ruhig klatschen, wenn es Ihnen gefallen hat, schon mal.